Guten Morgen nochmal an alle. Schön, euch zu sehen. Der Saal hat sich nochmal gefüllt. Super. Trotz Sommer. Unser zweiter Sommergottesdienst in dem Sinne. Wir hatten letzte Woche, der Tisch ist gedeckt über Psalm 23. Es gab hier ganz viele Sachen, die Kerstin verschenkt hat. Ich habe heute leider nichts dabei. Das Evangelium, ja, genau, genau. Ja, aber ich lade euch nachher alle ganz herzlich auf eine Tasse Kaffee und was zum Schlecken ein, was Anne-Marie und Rainer und Claudia heute lecker vorbereitet haben. Genau. Mein Thema heute ist, jetzt ist nur eine Phase. Dein Jetzt, dein Heute ist nur eine Phase. Was das bedeutet, möchte ich heute mit euch reinschauen und wir werden uns heute ein bisschen den Römerbrief anschauen. Ich möchte einen kleinen Blick über den Römerbrief geben und dann schauen wir ins Kapitel 12 und ganz speziell in einen Vers im Kapitel 12, der mir mal geholfen hat, das zu verstehen. Jetzt ist nur eine Phase. Der Römerbrief, geschrieben von Paulus, wahrscheinlich in der Zeit, als er noch in Korinth in Griechenland war, ca. 55 bis 57 nach Christi. Sein längster und ausführlichster Brief und es ist die großartigste und auch einflussreichste Darlegung des Kerns des christlichen Glaubens. Kein Brief aus der Bibel hat das Christentum so geprägt und beeinflusst wie dieser Brief. Die Hauptbotschaft ist Errettung aus Gnade für Juden und Heiden, mit einem nachfolgenden Leben in Heiligung und guten Werken mit Früchten der Gerechtigkeit. Und echt alle großen Reformatoren, sei es Augustinus, einer der früheren, oder dann auch Luther und Wesley, die sehen im Römerbrief den Schlüssel zum Verständnis der gesamten Bibel an. Martin Luther sah den Römerbrief und das Johannesevangelium als die Säulen des Neuen Testaments. So, es lohnt sich echt zu verstehen, was will der Römerbrief eigentlich? Es finden sich alle wichtigen Grundthemen des christlichen Glaubens in dem Brief. Sünde, Gesetz, Gericht, aber auch Glaube, Hoffnung, Gnade, Rechtfertigung, Gerechtigkeit. Und dann auch Erwählung, Heiligung, das Werk Christi und des Heiligen Geistes. Die Stellung der Juden und Nichtjuden im Heilsplan Gottes. Und dann endet der Brief mit den Pflichten des christlichen Bürgers und den Prinzipien der christlichen Frömmigkeit und Moral. So, ich glaube, das Studium und die Auslegung dieses Briefes, das ist für uns Christen lebensnotwendig. Wer den Römerbrief in den Grundgedanken erfasst hat, der hat erfasst, worum es dem Vater im Himmel eigentlich ging mit dieser ganzen Sache mit Jesus. In der Einleitung des Römerbriefes, da kriegt man mit, dass Paulus, der quasi im östlichen Teil des Mittelmeeres war und da alles abgereist und abgegrast hat und Gemeinden gegründet hat. Er schreibt da, in Rom gibt es schon ein paar Christen, aber Rom ist auch das Zentrum der Römer, wie es der Name so schön sagt. Viele Heiden, aber auch Heiden, die zum Glauben gekommen sind. Und das Evangelium hat sich da ausgebreitet. Und es war eine interessante Mischung da in der Gemeinde in Rom. Das war so eine Mischung aus Juden und Heidenchristen. Und mehrmals betont Paulus in dem Brief, wie wichtig es ihm ist, die Einheit des Leibes und die Liebe untereinander zu bewahren. Um dieses Spannungsfeld zu verstehen, können wir uns als Bayern vielleicht vorstellen, wenn es eine Kirche gibt, in der Evangelische und Katholiken zusammen Gottesdienst feiern und gemeinsam dort sind. Die hätten einiges zu diskutieren. Und so war es damals auch für die Juden und die Heidenchristen dort. Aber Paulus beharrt darauf, dass sich die rettende Gerechtigkeit von Jesus eben für beide ist. Sowohl für die Juden als auch für die Heiden. Und dann sagt er zum Ende des Briefes auch, und das muss sich auch spiegeln in eurem Leben, in eurer Frömmigkeit, in eurem Alltag, im Umgang mit deiner Ehefrau und den Kindern, in der Gesellschaft. Und er sagt dann, dass er jetzt seinen Dienst im östlichen Mittelmeerraum, den hat er erfüllt und eigentlich möchte er ganz nach Westen, nach Spanien. Das gelingt ihm nicht mehr. Er macht sich dann auf die Reise übers Meer mit dem Schiff von Israel in die heutige Türkei, Kreta, Malta, da war er 58 nach Christi, Sizilien und dann rauf nach Rom, 59 nach Christi, da bleibt er dann. Um euch das nochmal auch visuell ein bisschen zu veranschaulichen, habe ich euch ein 4-minütiges Video mitgebracht. Und da schauen wir jetzt zusammen mal rein. Film ab.
Okay, also nochmal zusammengefasst. Im Römerbrief geht es darum, dass Gott seine Gerechtigkeit durch das Evangelium offenbaren will. Die Kapitel 1 bis 5 zeigen, wie wir Menschen aufgrund unserer Sünden an die Gerechtigkeit Gottes nicht herankommen. Gottes rechtschaffende Antwort ist Sühnung. Unsere Sünden werden dabei zugedeckt. Kapitel 5 und 6 befassen sich dann mit unserer sündigen Natur. Gottes gerechte Lösung ist Identifikation, sterben und deshalb mit Christus leben. Kapitel 7 und 8 gehen dann noch eine Ecke tiefer. Sie beantworten die Frage nach unserer Kraftlosigkeit und gehen auf die Tatsache ein, dass die Sünde immer noch in unserem Körper ist. Gottes gerechte Lösung dafür ist Verurteilung. Das Fleisch wurde in Christus am Kreuz verurteilt, damit wir durch den Geist Gottes leben können. In den Kapiteln 9, 10 und 11 haben wir dann gesehen, dass Gott völlig gerecht ist, Israel für eine Weile beiseite zu setzen, obwohl es seine Absicht ist, sein irdisches Volk am Ende zur Ehre seiner Gerechtigkeit zu retten. So, und weil wir das jetzt alles wissen, stellt sich doch die Frage, wie sollen wir das in unserem Leben umsetzen? Und das werden wir in diesem Video sehen. Nachdem Gott uns gezeigt hat, dass er gerecht und wir gerecht sind, möchte er, dass wir jetzt rechtschaffen leben. Im Grunde wird uns gesagt, dass wir das werden sollen, was wir bereits sind. Ich ermuntere euch daher, Brüder, durch die Erbarmung Gottes eure Körper als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer darzustellen. So, das ist der erste Vers von dem dritten Teil. Und um diese sehr praxisorientierten Kapitel zu entschlüsseln, müssen wir besonders diesen Vers verstehen. Dieses Daher will sagen, alles was jetzt kommt, ist eine moralische Konsequenz von dem, was wir bis hierhin gesehen haben. Also den lehrmäßigen und historischen Teil. Das bedeutet auch nebenbei gesagt, dass die Praxis immer mit der Lehre verbunden ist. Du kannst nämlich keine Idee ausleben, die du nicht kennst. Die Erbarmungen Gottes weisen uns auf Gottes Gnade hin, die wir in den Kapiteln 3 und 4 gesehen haben. Eure Körper darzustellen ist eine interessante Formulierung, weil es so klingt, als seien unsere Körper Instrumente, also extern von uns. Und das ist eigentlich genau das, was wir in Kapitel 7 schon gesehen haben, dass unser wahres Ich nicht mehr gleichzusetzen ist mit der Sünde in unserem Körper. Als lebendiges Schlachtopfer. Also ein Opfer ist normalerweise tot. Und wir sind tot und leben noch. Wir sind durch den Geist lebendig und das ist doch eigentlich Römer Kapitel 8. So, und heilig und wohlgefällig ist das, worum es in den Kapiteln 12 bis 16 jetzt geht. Gott möchte, dass seine Gerechtigkeit unter der Führung des Heiligen Geistes durch unseren Körper sichtbar wird. Zunächst ist das der Fall, wenn wir uns Gott hingeben und uns von der Welt, dem Feind Gottes, trennen. Zweitens werden wir demütig werden und die richtigen Gedanken über uns selbst haben. Und drittens werden wir unsere Gaben zur Erbauung des Leibes Christi, der Kirche, einsetzen. Besonders wichtig ist, dass wir unseren Brüdern und Schwestern Liebe zeigen, denn genau das hat Gott für uns getan. Wir werden unseren Feinden Vergebung anbieten, weil uns selbst vergeben wurde. Außerdem ist es Gottes Wille, dass wir die weltlichen Autoritäten respektieren, ob wir sie für gut halten oder nicht. Gottes Gerechtigkeit wird für andere sichtbar, wenn wir unseren Nächsten lieben und unseren Glaubensgenossen kein Anstoß sind. Alles in allem offenbart Gott seine Gerechtigkeit im Evangelium, die auf dem kostbaren Blut von Jesus Christus basiert, sodass wir gerettet werden konnten und ein rechtschaffendes Leben unter dem fürsorglichen Auge eines wunderbaren Gottes leben können.
Jetzt wisst ihr Bescheid. Und vielleicht hockst du jetzt da. Christian, das war so viel. Und jetzt willst du auch noch predigen. Das war ein Überblick. Und kennt ihr unsere Website? Kennt ihr den Predigtenteil auf der Website? Wer war da schon mal? Ah, super, sehr, sehr gut. Die Notizen sind drin. In den Notizen ist nochmal ein Link zu dem Video. Könnt ihr alles morgen nochmal nachsehen und nachleben. Der Römerbrief, ich habe selten so kompakt, dass jemand in 4 Minuten den Römerbrief darstellt, aber im Prinzip lerne Jesus kennen, werde errettet aus Gnade, geh durch diesen Prozess der Heiligung und werde immer mehr wie Jesus. Und wenn du auf diesem Weg bist, dann verändere die Gesellschaft um dich herum. Das ist, was der Römerbrief so ein bisschen aussagt. Dieser Römer 12, Vers 1, und 2, das ist hier nochmal beschrieben. Römer ab Kapitel 12 beginnt das letzte Drittel. Und da, wie vorhin in der einen Übersetzung heißt es daher, hier heißt es, weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, das heißt, ihr habt eine Erfahrung gemacht, die euch verändert hat, fordere ich jetzt euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit ganzem Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Aber nicht auf dem Altar uns darzubringen, sondern seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Und dann heißt es, ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Was Paulus hier sagt, eigentlich das, was du erfahren hast, die Liebe, die du erfahren hast, das erfordert eine Antwort. Wie reagierst du darauf? Was machst du damit? Behältst du das nur für dich? Behältst du es nur für dich, aber dankst Gott? Preist ihn, machst Lobpreis, betest ihn an? Oder dann noch einen Schritt weiter, du machst all diese Dinge, aber die Antwort ist, sich zur Verfügung zu stellen, ein lebendiges Opfer. Ihm auf diese Weise zu dienen, ihm wieder zurückzugeben aus Dankbarkeit. Nicht um sich das zu verdienen, nein, das hat Jesus am Kreuz gemacht, aber ihm zu dienen. Und er sagt, das ist der wahre Gottesdienst. Wir haben dieses Wort Gottesdienst. Ja, gehst du zum Gottesdienst? Ja. Was ist Gottesdienst? Ja, Sonntag 10.30 Uhr. Ansagen, Singen, Predigt, Kaffee, Gebet. Paulus sieht es ein bisschen anders. Für ihn ist Gottesdienst, sich Gott zur Verfügung zu stellen. Gott dienen mit allem Leben, dein ganzes Leben. Und dann sagt er auch gleich, gibt die Antwort, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Und das ist es, diese Erneuerung der Gedanken in unserem Leben. Und jetzt komme ich zu dem eigentlichen Kern, Römer 12 ab Vers 9. Diese Verse 9 bis 21, da fängt der liebe Paulus jetzt an, den Römern zu zeigen, wie das aussehen könnte. Wie so ein Gottesdienst aussehen könnte, wie so ein Dienen aussehen könnte. So ein, hey, mach dich bemerkbar in deinem Leben, in deinem Umfeld, in der Gesellschaft. Und er fängt an und er sagt, eure Liebe soll aufrichtig sein. Nicht geheuchelt, sondern ehrlich. Weil du Liebe erfahren hast, kannst du jetzt ehrliche Liebe geben. Wie ihr das Böse hassen müsst, sollt ihr das Gute lieben. Seid in herzlicher Liebe miteinander verbunden. Gegenseitige Achtung soll euer Zusammenleben bestimmen. Und das macht ihr Quelltoller so gut. Seid wertschätzend, lobt, ermutigt. Seid aber auch Cheerleader. Feuert die anderen an. Wir Alten, wir ermutigen die junge Generation. Ja, bleibt dran, es lohnt sich. Dann heißt es, bewältigt eure Aufgaben mit Fleiß und werdet nicht nachlässig. Lasst euch ganz von Gottes Geist durchdringen und dient Gott dem Herrn. Bewältigt eure Aufgaben mit Fleiß. Kennt ihr noch die Fleißbildchen? Ich hatte das in der Grundschule. Ich war gar nicht so schlecht. Meine Schrift war abscheulich. Aber meine Frau hat eine schöne Schrift, so ergänzt man sich in der Ehe. Deswegen sind die meisten Karten, die ihr bekommt, von ihr geschrieben. Genau. Aber bewältigt eure Aufgaben mit Fleiß. Aber hier wieder nicht, um Fleißbildchen zu Gott zu sammeln, sondern sagt, hey, wenn du was machst für mich, dann mach das mit Fleiß, dann häng dich da rein. Arbeite und handle immer so, als ob du es für Jesus direkt tun würdest. Ich war in meiner Ausbildung als Friseur, ich bin eigentlich gelernter Friseur. Und in dieser Ausbildung, da hatte ich dann manchmal echt keine Lust und so. Und es war halt auch viel, das war gerade, wo die Ladenzeiten sich auch änderten. Auf einmal haben wir bis 8 Uhr gearbeitet und so. Und dann hat mein Jugendleiter damals gesagt, der hieß Michael, Pastor Michael, hat dann zu mir gesagt, du stell dir einfach mal vor, du würdest es für Jesus tun. Du bist an deinem Arbeitsplatz und du tust es nicht für deinen Chef und nicht für dein Geld, du tust es für Jesus. Und es hat meinen Blick, meinen Fokus total verändert. Weil wenn ich meinen Chef vielleicht nicht so gern mag, oder auch die Prinzipien der Firma und denkt, ja, ihr macht nur gutes Geld mit meinem Arbeit, dann denkt man sich manchmal, ja, machen wir heute mal nicht so alles so. Aber wenn ich das für Jesus mache, dann komme ich, dann bin ich pünktlich, dann bin ich früher vielleicht schon da und ich mache das ordentlich und mache das sorgfältig. Und dann liefere ich gute Arbeit ab. Am Ende des Tages kann ich sagen, das habe ich für Jesus gemacht. Auch wenn ich den Chef nicht mag, die Firma oder die Policy oder was auch immer. Arbeite und handle immer so, als ob du es für Jesus direkt tun würdest. Jetzt kommt Vers 12. Seid fröhlich in der Hoffnung darauf, dass Gott seine Zusagen erfüllt. Seid standhaft, wenn ihr verfolgt werdet und lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Zu dem Vers kommen wir ganz am Ende nochmal, weil der Vers ist ganz besonders. Alle anderen Verse handeln über dein Verhalten gegenüber anderen und hier geht es auf einmal um dich. Wir kommen da noch hin. Dann Vers 13, helft anderen Christen, die in Not geraten sind und seid gastfreundlich. Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Da geht es um diesen Kreislauf des Empfangens und Weitergebens. Wenn du immer nur empfängst, aber nicht weitergibst, dann ist irgendwann voll. Und dann sagt Gott, da kann ich nichts mehr reingeben. Aber wenn du empfängst und immer wieder weitergibst, dann ist wieder Platz zu empfangen und du gibst immer wieder weiter. Und das ist Gottes Kreislauf. Bittet Gott um seinen Segen für alle, die euch verfolgen. Ja, segnet sie, anstatt sie zu verfluchen. Das finde ich sehr herausfordernd. Habt ihr das schon mal erlebt, dass sich jemand lächerlich gemacht hat über dich wegen deinem Glauben? Oder so gut das Gefühl hattest, du wirst gerade benachteiligt? Ne? Und es ist dann echt herausfordernd, weil dann unser Fleisch, der alte Christian, der denkt sich dann, okay, wähle die Waffen. Und Jesus sagt, halt die andere Wange hin. Bete, damit du feurige Kohlen auf ihr Haupt sammelst. Bitte Gott um seinen Segen, die für euch alle, die euch verfolgen. Segnet sie, anstatt sie zu verfluchen. Da geht es, glaube ich, auch darum, dass man nicht schlecht über andere redet, sich den Mund nicht zerreißt. Und das gibt es nicht nur in der Welt, das gibt es auch manchmal in der Gemeinde. Manchmal tarnen wir das dann auch. Du, ich hätte ein Gebetsanliegen, da geht es um die so und so. Hast du gehört, wie die, lass uns das mal vor den Herrn bringen. Und das ist eine ganz feine Linie. Es ist gut für andere zu beten. Wir müssen gar nicht so viel uns über die Person zu halten, über die Beten nutzt die Zeit lieber Gottes Verheißungen über die Person zu sprechen. Am besten redest du gar nicht mit jemand über andere. Wenn du was mit jemand zu besprechen hast, dann geh auf die Person zu. Man kann sich mal einen Rat holen, aber pass auf, dass es nicht zur Schwätzerei, zum Fluch wird, statt zum Segen. Vers 15, freut euch mit den Fröhlichen, weint aber auch mit den Trauernden. Da würde ich sagen, da kann man gut sagen, hol den anderen dort ab, wo er gerade ist. Das hat auch mit diesem Anfeuern und Anspornen zu tun. Wenn jemand gerade fröhlich ist und du denkst, boah, ich hätte es auch gerne oder es fällt dir schwer, weil gerade Neid in dir hochkommt, dann versuch, den Neid mit Gott zu verarbeiten, aber sich mit jemandem zu freuen. Wenn jemand eine Gehaltserhöhung, ein neues Auto hat, dann freu dich mit dem. Und wenn jemand traurig ist, dann trauer mit dem. Bei der Trauer, das ist für manche auch ganz herausfordernd. Manche sagen, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und so. Und das ist eigentlich ein guter Punkt. Die beste Trauer ist die, wo gar nicht viel geredet wird, sondern ganz viel zugehört. Trauer bedeutet einfach da sein, in den Arm nehmen, zuhören, praktisch helfen, Rat geben. Da seid ihr auch übrigens sehr, sehr super. Ich möchte allen danken, die sich die letzten 2 Wochen so viel gekümmert haben, um Martina auch und auch so praktisch so viel gemacht haben. Echt, ihr wisst, wer ihr seid. Gott sieht das. Seid einmütig untereinander, strebt nicht hoch hinaus und seid auch für geringe Aufgaben euch nicht zu schade. Hütet euch davor, auf andere herabzusehen. Poch nicht immer auf dein Recht und deine Sichtweise, könnte man da vielleicht sagen. Hör mal, was der andere sagt. Versuch, den zu verstehen. Und dann sei bereit für die Drecksarbeit. Und auch schau über den Tellerrand. Sei belehrbar, sei offen für neue Wege, neues Wirken Gottes. Mit anderen Worten, sei nicht stolz. Bewahr dir ein weiches Herz. Und dann heißt es, vergeltet niemals Unrecht mit neuem Unrecht. Verhaltet euch gegenüber allen Menschen vorbildlich. Ich glaube, damit meint Paulus, reagiere nicht wie die Welt. Mach einen Unterschied. Das ist so dieses, halt die andere Wange hin, räche dich nicht. Meine ist die Rache, spricht der Herr, überlass es dem Herrn. Klär Dinge, sprich Dinge an. Sei nicht die Fußmatte der Nation, auf alle Fälle. Da war ich auch mal in meinem Leben, war nicht gut. Hat mich viel Tränen gekostet. Aber vergeltet nicht Unrecht mit neuem Unrecht. Und im Vers 18 heißt es dann, soweit es irgend möglich ist und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Jesus sagte, gesegnet sind die Friedensstifter, denn sie werden Kinder Gottes heißen. Wie nennt man Kinder Gottes? Liebe Freunde, verschafft euch nicht Selbstrecht, überlasst vielmehr das Urteil Gott, denn er hat in der Heiligen Schrift gesagt, es ist meine Sache, Rache zu üben, ich, der Herr, werde ihnen alles vergelten. Lass Gott für dich kämpfen und du tu deinen Teil, auch wenn es herausfordernd ist. Ich hatte Personen in meinem Leben, ich hätte die Gartenhecke abbrennen können. Es war aber nicht Gottes Weg. So habe ich Buße getan. Herr, vergib mir diese Gedanken. Hab gebetet, gesegnet, losgelassen. Vergebung ausgesprochen, damit mich dieser Hass und diese Wut nicht mehr festhält wie eine Kette. Das hat mich frei gemacht. Handelt so, wie es die Heilige Schrift von euch verlangt. Wenn dein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu essen. Ist er durstig, gib ihm zu trinken, so wirst du ihn beschämen. Das ergänzt eigentlich Psalm 23, Vers 5, ne, von letzter Woche. Du bereitest vor mir einen Tisch, wo? Im Angesicht meiner Feinde. Und da geht es uns gut. Und dann kann man ja auch mal so mit dem Feind ins Gespräch kommen. Ich merke gerade, du bist recht wütend. Ich bin nicht mehr ganz so wütend. Ich habe da ein Ventil. Darf ich dir mal erzählen, wie ich das mache? Bringst vielleicht deinen Feind dazu, von Jesus zu erzählen, und er fängt auch an, vom Tisch zu essen. Da geht es, glaube ich, darum, anders als die Welt zu sein, gegen den Strom zu schwimmen. Und dann Vers 21 heißt es dann, lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Jetzt wissen wir, wie wir leben sollen, oder? Also Paulus hat hier volle Breitseite gemacht, er nennt uns einen Maßstab, der aber nicht aus eigener Kraft geschehen soll. Das Geheimnis ist die Veränderung durch Gottes Wort und seinen Geist, das unsere Herzen durchdringt und unser Denken und Handeln verändert. Es geht jetzt nicht wieder darum, durch Werke Gott wohl zu gefallen, damit wir unseren Sein, unseren Titel guter Christ verdienen. Ich darf nicht mehr Hansi Superchrist sagen, ich habe das früher mal gesagt. Ich habe es vor ein paar Wochen gesagt und dann saß da Hans im Gottesdienst. Also nicht mehr Hansi Superchrist, sondern nur noch guter Christ. So, wir müssen diesen Titel nicht verdienen, durch unser Tun zu einem wahrhaftigen Christen zu werden. Nee, wir dürfen sein vor Gott und aus dem Sein vor Gott, aus dem Gefülltsein durch sein Wort, sein Geist, kommt diese Veränderung heraus. Und Paulus sagt ihm, ist es wichtig für Juden und Heiden. Die Juden, die kannten die Errettung durch Beschneidung und durch Befolgung des Gesetzes. Und die Heiden kannten die Errettung aus Gnade durch Glauben an Jesus Christus. Das war der große Unterschied. Und Paulus macht im Brief den ganz wichtigen Punkt, Juden und Heiden sind beide errettet durch Gnade allein und nicht aus guten Werken. Und es war, glaube ich, auch herausfordernd, für die jüdischen Christen aus Rom dieses Kapitel 12 zu verstehen. Weil davor sagte die ganze Zeit, ja, Gnade, 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 Gnade und jetzt wieder gute Werke zu tun. Aber es ist wichtig, nicht aus dem Gesetz heraus, nicht um sich das zu verdienen. Nee, das ist uns eine Folge unserer Gottesbeziehung. Jetzt möchte ich zu diesem Vers 12 kommen. Der einzige Vers in dieser Auflistung, der meiner Meinung nach sich nach innen richtet, zu mir. Bei allem anderen geht es darum, wie gehe ich mit meinem Umfeld um. Und ich habe mal vor längerer Zeit diesen Vers gelesen. Das ist, glaube ich, so 5, 6 Jahre her und hat meine besondere Aufmerksamkeit erlangt. Ich hatte eine Phase, die war nicht gut. Ist egal, was es war, aber es war keine gute Phase. Ich war frustriert, ich hatte keine Geduld mehr. Ich wollte da raus, ich wollte Veränderung. Ich dachte mir, oh Herr, wie lange? Ich konnte die ganzen Psalmisten auf einmal verstehen. How long, oh Lord, will you forsake me? Ich war echt am Boden. Und dann las ich diesen Vers, seid fröhlich in der Hoffnung darauf, dass Gott seine Zusagen erfüllt. Und es hat mir so ins Herz gesprochen. Gott erfüllt seine Zusagen und auch wenn es jetzt noch nicht da ist, sei fröhlich in der Hoffnung darauf. Das hat mich so getroffen. Und dann sagt er, bleibt standhaft, wenn ihr verfolgt werdet. Wenn andere schlecht über euch reden oder lästern, bleibt standhaft, schau auf mich. Und dann der dritte Schlüssel, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Durch nichts. Und dann hörte ich innerlich so eine Stimme, Christian, jetzt ist nur eine Phase. Und ich habe den Eindruck, ich hab vor 5 Jahren diese Notizen dazu aufgeschrieben und ich hatte den Eindruck, es ist heute dran. Und ich glaube ganz fest, dass Menschen hier sind, die gerade durch keine guten Zeiten gehen. Und Gott sagt, jetzt ist nur eine Phase. Und ihr kennt die Wachstumsphasen zum Beispiel eines Menschen vom Baby zum Kleinkind, Kind, Teenager, Erwachsener, Middle-Ager, Silberliner und dann Junggebliebener. Und so geht man durch Phasen. Und man sieht daran, an dieser Entwicklung, dass es immer von einer Phase zur nächsten geht. Und dass das, was du jetzt gerade erlebst, wenn du anfängst, es wirklich als Phase zu betrachten und nicht als Sackgasse oder Endstation, du einen ganz anderen Blick bekommst. Im Buch Prediger heißt es in Kapitel 3 auch in einer langen Liste, dass jedes Ereignis, alles auf der Erde seine Zeit hat. Das bedeutet, wenn du gerade eine gute Zeit hast, dann genieße es. Bleib weiter im Gebet, nah bei Jesus, denn es könnte eine andere, eine herausfordernde Zeit kommen. Wir sagen euch, das immer sei in guten Zeiten fest im Wort verankert. Füll deinen Heiligen Geist Tank, füll deine Lampe mit Öl in guten Zeiten, damit du im Sturm gefestigt und stehen kannst. Und wenn du aber gerade durch eine herausfordernde Zeit gehst, dann bedeutet es, auch diese Zeit wird vergehen. Jetzt ist nur eine Phase und es wird eine gute Zeit kommen. Es wird ein Licht am Ende des Tunnels sichtbar sein und du wirst dorthin kommen und ins Licht treten. Selbst wenn du es gerade weder sehen, noch glauben oder hoffen kannst. Aber es wird kommen. Seid fröhlich in der Hoffnung darauf, dass Gott seine Zusagen erfüllt. Schau auf die Zusagen Gottes. Gottes Wort, seine Zusage ist der Fokus. Was hat Gott über dein Leben gesprochen? Was steht in deinem Gebetsbuch? Welche prophetischen Worte hast du bekommen? Schau die an und freue dich in Hoffnung darauf, dass er das erfüllt. Bleib standhaft. Stehen, stehen und nochmal stehen. Und lass dich durch nichts vom Gebet abbringen. Die Nähe zu Gott lässt mich erfolgreich durchgehen und bestehen. Wenn du gerade in so einer Situation bist, dann verinnerlich diesen Vers. Nimm Römer 12,12 in deine Woche mit und sinn da drüber nach. Gott hat dich nicht im Stich gelassen. Gott ist immer noch treu und Gott wird dich da durchbringen und wird dich bestehen lassen. Bei diesem Vers 12 habe ich auch bei mir festgestellt, es geht ganz stark um Herzenshaltung, auch um das Schlachtfeld der Gedanken, mit denen wir umgehen müssen. Das ist das, eigentlich das größte Schlachtfeld, wo der Teufel mit uns umgeht. Wo ich denke, ja, Christian, wird aus dir mal was. Schau dir das doch an. Mensch, du als Friseur. Und was sagt Gottes Wort? berufen, auserwählt, königliches Priestertum? Welchen Gedanken glaube ich? Und auch zu erkennen, was für Gedanken da sind. Im Prinzip gibt es da drei Dinge in unserem Kopf. Das eine ist unser Ego. Das erkennst du ganz schnell an, ich will, ich muss, ich soll. Das andere sind Lügen des Feindes. Die erkennst du daran, dass die dich niedermachen. Und dann gibt es auch noch Gott. Und wenn Gottes Gedanken kommen, dann erkennst du daran, dass sie ermutigt sind, auferbauend und auch ermahnend. So spricht der Geist Gottes. Ermutigend, auferbauend und ermahnend. Und da sind wir alle unterschiedlich gestrickt. Und da habe ich euch zum Schluss noch zwei Bilder mitgebracht. Ihr seht hier ein halbes Glas. Ein halbes Glas. Ich hoffe, ihr könnt es alle gut sehen. Ich fange mal hier links oben an. Der Optimist, der sagt, das Glas ist halb voll. Total super. Das sind so die Macher. Das sind die, die machen drei Projekte auf einmal. Und wenn du ein viertes Projekt hast und möchtest, dass das erledigt wird, dann gibt es dem, der die drei gerade macht. Dann gibt es so die Pessimisten. Oh, ein Glas Wasser. Oh, es ist halb leer. Das wird nicht ausreichen. Dann haben wir die Realisten, die sagen, da ist ein Glas, da ist Wasser drin. Das finde ich total super. Da finde ich mich oft so ein bisschen drin, weil ich immer, ja, was haben wir? Gut, dann arbeiten wir damit, der Rest erledigt Gott. Genau. Dann gibt es die Physiker. Es gibt ein Glas Wasser hier, das ist unten flüssig und oben gasförmig. Dann jetzt wird es ein bisschen spannend. Es gibt die Surrealisten, die würden das Glas, also das Wasser gern so an eine Seite. Dann gibt es die Utopisten, die würden sich gern denken, dass das Wasser vielleicht schwebt. Dann, wir hatten ja, erinnert euch, März 2020, Coronavirus? Fast schon wieder gar nicht mehr. Letztens die letzten Masken entsorgt. Verschwörungstheoretiker. Oh, die sagen, da ist kein Wasser drin. Mit denen tue ich mich am schwersten. Da wird so die Team- und Projektarbeit herausfordernd. Also hast den Optimisten, der sagt, es ist halb voll, und der Pessimist sagt, es ist halb leer. Und was sagt der Psalmist? Mein Becher fließt über. Und ich habe gelernt, gar nicht mehr zwischen Optimist oder Pessimist zu unterscheiden. Ich habe mich entschieden, Psalmist zu sein. Und jetzt schließt sich der Kreis zum letzten Sonntag. Psalm 23, Vers 5. Du lebst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du begrüßt mich wie ein Hausherr seinen Gast und füllst meinen Becher bis zum Rand. In der englischen Bibel steht meistens, my cup runneth over. Mein Becher fließt über. Und das ist für mich Römer 12, Vers 12. Ich freue mich in der Hoffnung, dass Gott seine Zusage erfüllt, weil mein Becher überfließt. Auch wenn es gerade halb voll, halb leer oder halb schwebt oder was auch immer, oder da ist Wasser drin. Der Psalmist sagt, mein Becher fließt über, weil ich meinen Gott kenne. Jetzt ist nur eine Phase. Ich schaue auf Gottes Verheißung. Daran halte ich mich fest. Ich bleibe stehen. Ich weigere mich hinzusetzen, apathisch oder lethargisch zu werden. Und ich bin im Gebet. Und ich möchte euch echt ermutigen, wenn es zu dir spricht und da ist gerade eine Phase, tu das, schau auf seine Verheißung, bleib im Gebet. Was macht der Opportunist? Der trinkt das Glas aus. Es gibt noch den Visagist, der macht auch was, der wäscht seine Pinsel drin, aber das führt jetzt alles zu weit. Das war eigentlich die Botschaft von heute Morgen. Und wie gesagt, die Notizen findet ihr auch im Netz. Da ist auch nochmal der Link zu dem YouTube-Video. Es gibt es von Nathaniel Bubenzer von CrossFit. Es gibt da tatsächlich insgesamt, glaube ich, 5 oder 6 Videos über den Römerbrief. Ist echt stark gemacht. Du kannst sie so in einer halben, dreiviertel Stunde durchklicken und danach gehen dir echt die Augen auf, falls vorher der Römerbrief für dich ein Fragezeichen war. Ich würde gern kurz eine private Atmosphäre haben, würde euch bitten, die Augen zu schließen, sodass jeder für sich so ein bisschen ist. Mit so Phasen, die nicht gut laufen, ist auch ganz oft viel Scham verbunden. Und deswegen die geschlossenen Augen gerade. Falls du durch so eine Phase gehst, möchte ich dich bitten, dass du Gott ein Zeichen dafür gibst, dass du sagst, ich vertraue wieder neu. Ich möchte stehen. Ich möchte dir nah sein. Und falls das gerade du bist, dann möchte ich dich einfach, dass du vor Gott kurz ihm einfach irgendein Zeichen gibst, vielleicht die Hände hebst oder einen Arm hebst, einfach um das ihm gegenüber auszudrücken. Vater, du siehst diese Hände. Du siehst die Dürrestrecken, die Sackgassen des Lebens, durch die wir manchmal gehen. Dinge, wo wir jahrelang vielleicht gebetet haben, uns fragen, wie lange noch, Herr? Herr, ich danke dir, dass du treu und gut bist und dass du deine Zusagen erfüllst. Ich bete für diese Personen und für die Situationen dieser Personen, dass du dort Hoffnung neu schenkst, Vertrauen schenkst auf die Zusagen deines Wortes. Ich bete, dass du hilfst, zu stehen und dran zu bleiben. Ich bete, dass du hilfst, im Gebet zu bleiben. Und Gebet ist nicht viele Worte, Gebet ist nicht Leistung. Es bedeutet einfach, in Kämmerlein zu gehen und sag, Herr, hier bin ich bin gerade sprachlos. Ich habe diese eine Bibelstelle, die bekenne ich vor dir. Sei mir nahe. Es sind nicht die Länge und die Perfektion deiner Worte, die die Verheißung zustande bringen. Es ist einfach dein Herz, das du im Gebetskämmerlein vor ihn bringst. Und Vater, ich danke dir, dass diese Phasen enden werden und dass du die Zusage erfüllst und dass du zu einer guten Phase führen wirst. Ich bete, dass du Gesundheit schenkst. Ich proklamiere Gesundheit in Jesu Namen. Ich bete, dass du Errettung schenkst in unseren Familien. Ich bete, dass du Versorgung schenkst, Herr, in Jesu Namen. Ich bete, dass du Freiheit schenkst von Gebundenheit in Jesu Namen. Wir lieben dich, Jesus, du bist König in unserem Leben. Amen. Amen.
Wir Christen sind so super am Bekennen und Dinge verbieten und weichen lassen. Und ich hatte so einen Eindruck, dass Gott sagt, du hast ein Problem, schau es an mit mir. Bekenne nicht und geh in Glauben und presch das Ding durch und ignoriere es, sondern du hast ein Problem und ich möchte, dass wir zusammen genau diesen Punkt anschauen. Und während wir das anschauen, werde ich dich begleiten durch mein Wort, dass du Heilung, Erlösung und Befreiung erlebst und siegreich dadurch gehst. Und wir Christen manchmal verneinen Dinge und sagen, okay Gott, du sagst, wir sollen den Glauben wandeln und nicht von Sehen und so. Aber da gibt es Momente, wo Schmerz genau angebracht ist, weil wie eine Sirene, Gott möchte, dass du es anschaust. Er möchte nicht, dass du es trägst dein Leben lang und immer einen Deckel drauf tust.